Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. Seit 20 Jahren werden in Deutschland wieder Rabbiner ausgebildet und auch Rabbinerinnen. Am Abraham-Geiger-Kolleg, das feiert dieser Tage seinen 20. Geburtstag. Zeit für eine Zwischenbilanz. Und die Franziskaner verlassen den Mariendom von Nevigis, eine Betonkirche mit Kultstatus. Zeit für einen Abschiedsbesuch, hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wenn Jüdinnen und Juden aus Deutschland sich ausbilden lassen wollten, zur Rabbinerin oder zum Kantor, dann mussten sie dafür früher ins Ausland gehen. Seit 20 Jahren ist das nicht mehr so, zumindest wenn man mit dem liberalen Judentum etwas anfangen kann. Denn seit 1999 gibt es das Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam und in Berlin. 35 Männer und Frauen sind dort bislang ausgebildet worden, aus Deutschland aber auch aus vielen anderen Ländern. Carsten Dippel hat zum Jubiläum mit einigen von ihnen gesprochen und natürlich auch mit dem Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs, Walter Homolka.
Ich habe mich als junger Mensch schon sehr intensiv so mit theologischen und philosophischen Fragen beschäftigt und erstaunlicherweise fand ich das Judentum als beste Antwort auf meine Fragen. Ja.
Aufgewachsen ist Homolka in einem katholisch-evangelischen Elternhaus. Mit 17 konvertierte er schließlich zum Judentum. Es sei vor allem die persönliche Begegnung mit den beiden Rabbinern Walter Jakob und Ernst Stein gewesen, die prägend für ihn war.
Also man braucht jemanden, der sagt, ich glaube an dich. Und ich glaube, dass du das toll machen wirst. Und das hat mich, glaube ich, getragen durch mein Leben hindurch. Und das versuchen wir heute Menschen auch zu sagen.
Walter Homolka gehörte zu einer Generation jüdischer Studenten, die erst ins Ausland gehen mussten, wenn sie Rabbiner werden wollten. Und dort dann auch meist blieben. Kaum einer seiner Generation sei damals, Ende der 1980er Jahre, auf den aberwitzigen Gedanken gekommen, als ausgebildeter Rabbiner nach Deutschland zurückzukehren. Die jüdischen Gemeinden der Bundesrepublik fristeten ein eher kümmerliches Dasein. An ein blühendes jüdisches Leben, das nach vorne schaute, war nicht zu denken. Rabbiner und Kantoren wurden nicht gebraucht. Walter Homolka kam schließlich doch zurück und gründete 1999 in Potsdam und Berlin das Abraham-Geiger-Kolleg. Wenn er heute in seinem engen Büro, die Wand voller Zertifikate und Auszeichnungen, auf diese Geschichte zurückblickt, muss er selbst staunen.
Das ist mittlerweile in 20 Jahren zu einer sehr zentralen wissenschaftlichen Einrichtung, aber auch geistlichen Einrichtung geworden. Das hätte ich am Anfang nie vermutet.
Mit dem unerwarteten Zustrom an Kontingentflüchtlingen aus der Sowjetunion zu Beginn der 1990er Jahre hatte sich die Situation verändert. Die Zahl der Gemeindemitglieder schnellte von knapp 29.000 auf über 100.000 nach oben. Jetzt wurde qualifiziertes Kultuspersonal benötigt.
Ich glaube, es ist wichtig, dass Rabbiner da ausgebildet werden, wo sie später auch dienen sollen. Und das ist eben nicht genug, wenn man dann nach Amerika oder nach Israel geht. Das sind völlig andere Gemeindestrukturen, völlig andere Erfordernisse. Und insofern gibt es, glaube ich, einen Raum für die Vorstellung, dass ein europäisches Rabbinat auch eine zutiefst europäische Prägung haben muss.
Heute herrscht auf den Fluren des Abraham-Geiger-Kollegs in der Berliner Kantstraße reger Betrieb. Die Kanzlerin des Kollegs, Anne Brenker, war von Anfang an dabei.
Ja, das ist ein vielsprachiger Eindruck, den man hier gewinnt, wenn man auf den Fluren unserer alten Institution rumläuft. Das geht hier in Spanisch und in Hebräisch und in Englisch und es geht manchmal auch in Russisch und gelegentlich auch auf Deutsch. Sind Studierende, die aus unterschiedlichen Hintergründen kommen, sind Studierende, die ganz verschiedene Zugänge zum Judentum, aber auch tatsächlich völlig verschiedene Zugänge zum Leben an und für sich haben.
Die Studentinnen und Studenten, derzeit sind es 29, kommen aus aller Welt. Sie absolvieren in Berlin und Potsdam ihre Rabbinats- oder auch Kantorenausbildung. So wie Isaac Ostwestad, der aus Oslo kommt und Rabbiner werden möchte. Heute haben sie eine besondere Übung gemacht.
In der Synagogengottesdienst wird die Tora rezitiert nach einem bestimmten Muster mit einer bestimmten Melodie. Und das haben wir heute geübt. Aber es ist schwierig und es ist auch schwierig, weil wenn man von der Tora-Rolle vorlässt, in der Tora-Rolle gibt es keine Vokalzeichen und auch keine Gesangszeichen. Man muss es also mehr oder weniger auswendig lernen.
Die Ausbildung am Abraham-Geiger-Kolleg beruht auf zwei Säulen. Der akademischen an der School of Jewish Theology in Potsdam, wo es um klassische rabbinische Texte, um die Bibel, jüdisches Denken, Philosophie und Religionsgeschichte geht, und der praktischen für das geistliche Amt. Neben der Gottesdienstlehre und Fragen zur Seelsorge legt die Rabbinatsausbildung auch großen Wert auf Kommunikationsfähigkeiten und Führungsqualitäten. Die Anforderungen sind komplex, sagt Rabbiner Homolka.
Wichtig ist, dass man Menschen gerne mag, dass man Menschen auch begleiten kann in den frohen und in den traurigen Momenten des Lebens. Es gehört sicher ein gutes Organisationsgeschick dazu. Und auch die Gestaltung des Gottesdienstes erfordert ein bestimmtes ästhetisches Geschick. Also mit dem Wissen allein ist es noch nicht getan.
Bescheiden hatte es angefangen vor 20 Jahren in einem kleinen Büro am Berliner Saviniplatz. Inzwischen zählt das Abraham-Geiger-Kolleg zu den führenden Ausbildungsstätten weltweit. Es bietet neben dem Leo-Baeck-Institut in London die einzige liberale Rabbinerausbildung in Europa an. Im Jahr 2008 kam eine Kantorenausbildung hinzu. Das Abraham-Geiger-Kolleg knüpft an die reiche Tradition aus der Zeit vor 1933 an. Denn Deutschland war die Wiege der Wissenschaft des Judentums und der Rabbinerausbildung. Die Absolventen gingen in die ganze Welt. Mit dem Nationalsozialismus fand all das ein jähes Ende. Dass je wieder Rabbiner in Deutschland ordiniert würden, daran mochten selbst die kühnsten Optimisten nicht glauben. So gab es anfangs durchaus skeptische Stimmen, erinnert sich Homolka.
Wie kann auf der Asche der 6 Millionen ein Rabbinerseminar entstehen in Deutschland? Also das ist ja auch eine nachvollziehbare Überlegung. Und da gab es auch damals keine Antwort. Es war wahrscheinlich der Ansporn, es zum Gelingen zu bringen und zu zeigen, dass Deutschland in Europa eigentlich der beste Ort für ein Rabbinerseminar ist.
Rabbiner zu sein bedeutet, für die jüdische Gemeinschaft zu arbeiten, dazu beizutragen, dass die jüdische Tradition weiterlebt, sagt Isaac Oswestat. Er hat sich ganz bewusst für die liberale Ausbildung entschieden.
Ich glaube, das Reformjudentum bietet die beste Möglichkeit, authentisch jüdisch zu leben in unserer Zeit. Es ist ein Judentum, das mit der Moderne lebt und mit der Gesellschaft lebt. Und es ist ein Judentum, das offen ist für, also es gibt keine Fragen, die man nicht stellen darf.
Irgendwie kamen jiddische Lieder zurück und ich habe irgendwann gespürt, das ist genau, was ich machen muss. Das ist, wo mein Herz wirklich liegt und was mir gut passt und wo ich wirklich sehr viel Spaß habe.
Ihre ersten Worte auf Jiddisch hat Svetlana Kundisch bei ihrer Großmutter gelernt. In Orwutsch im Norden der Ukraine, einst ein blühendes Städtel. Auch wenn sie später klassischen Gesang studierte, die jiddische Liedkultur hat sie nie mehr losgelassen. Und so ist Sveta Kundisch heute beides, jiddische Sängerin und Kantorin der jüdischen Gemeinde in Braunschweig. Ausgebildet am Geigerkolleg. Sie sieht ihr Amt auch als eine Aufgabe.
Ich muss sagen, dass Diskriminierung habe ich innerhalb der jüdischen religiösen Welt mehr erfahren als irgendwo anders. Weil als eine Frau in einer religiösen jüdischen Welt zu sein und noch dazu eine Kantorin werden wollen und diese Musik zu studieren, dann in einer Synagoge stehen und die Gebete zu leiten, das akzeptiert nicht jeder.
Walter Homolka sieht in jedem Absolventen, in jeder Absolventin des Geigerkollegs einen Wegbereiter für ein neues, selbstbewusstes Judentum in Europa. Das Seminar ist auch Ausdruck seiner persönlichen Beharrlichkeit und von politischem Geschick, zur richtigen Zeit die richtigen Leute von seiner Idee überzeugt zu haben. Wozu nicht zuletzt auch die finanzielle Absicherung des Seminars durch Stipendien und Förderungen zählt.
Das gibt mir die Zuversicht, dass aus jedem was werden kann, wenn er diese Förderung erfährt. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, was hat der oder was hat die für ein Potenzial? Können wir dem oder der was geben? Und sind wir auch bereit, dieses Risiko auf uns zu nehmen, dass wir jemanden in eine Laufbahn entwickeln, wo wir natürlich auch dafür zuständig sind, dass die da in Lohn und Brot kommen? Das heißt, meine Arbeit ist nicht beendet, wenn die Studium absolviert haben, sondern wenn eine Gemeinde einen Arbeitsvertrag mit denen schließt, dann ist meine Arbeit zunächst mal beendet.
Walter Homolka, Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs in Potsdam, im Beitrag von Carsten Dippel. Heute vor genau 100 Jahren ist die Verfassung der Weimarer Republik in Kraft getreten. Damit starten jetzt unsere Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Der Beauftragte der Bundesregierung für Religionsfreiheit, Markus Grübel, hat die Weimarer Reichsverfassung gewürdigt als Juwel der Religionsfreiheit. Wir müssen die Trennung von Staat und Religion im Geist der Kooperation weiterentwickeln, forderte Grübel anlässlich des Inkrafttretens der Weimarer Verfassung am 14. August 1919. Die erste demokratische Verfassung Deutschlands habe das Bündnis von Thron und Altar aufgelöst, so Grübel weiter. Der Parlamentarische Rat habe dies vor 70 Jahren dann aus gutem Grund ins Grundgesetz der Bundesrepublik übernommen. Glaubenswahrheiten können nicht durch den Staat durchgesetzt werden, meinte Grübel. Von der Trennung profitierten beide Seiten.
Orthodoxe Juden kritisieren evangelischen Bischof.
Die orthodoxe Rabbinerkonferenz in Deutschland hat sich tief bestürzt und erschüttert gezeigt über Aussagen von Hans-Jürgen Abromeit. Abromeit ist Bischof der Nordkirche in Greifswald. Er hatte auf der Jahreskonferenz der Evangelikalen Deutschen Evangelischen Allianz in Thüringen die These vertreten, dass es in Deutschland eine Überidentifikation mit dem Holocaust gebe. Damit sorgte er inner- und außerhalb der evangelischen Kirche für Kritik. Die Rabbinerkonferenz sprach jetzt von ungeheuerlichen Äußerungen von Bischof Abromeit. Abromeits Behauptung, dass das jüdische Volk keine Bindung an das Land Israel habe und die Darstellung der Tora als gewaltvoll sei Teil einer traditionellen antijüdischen Bibelauslegung, die die Kirche eigentlich hinter sich gelassen habe, so die Rabbinerkonferenz.
Der Prager Erzbischof verurteilt LGBT-Ideologie.
Das Oberhaupt der katholischen Kirche in Tschechien, Dominik Kardinal Duka, hat sich einer umstrittenen Erklärung der polnischen Bischofskonferenz zur Homosexualität angeschlossen. Er rief auch seine slowakischen und ungarischen Kollegen auf, sich der Erklärung anzuschließen. Ich nehme es als alarmierend wahr, dass die Themen der LGBT-Ideologie in letzter Zeit um atheistische und satanische Ziele ergänzt werden, sagte der Erzbischof. LGBT steht für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle. Am Samstag hatten in Prag Zehntausende Menschen für mehr Akzeptanz für homosexuelle Paare demonstriert.
Neviges, das ist ein kleiner Ort im Bergischen Land mit einer ziemlich großen Kirche, dem Mariendom. Der ist etwas Besonderes, denn er wurde entworfen von dem berühmten Architekten Gottfried Böhm. Und er ist komplett aus Beton und hat deswegen Kultstatus erlangt. Diesen Status hat der Ort Nevigis gewissermaßen schon länger, denn es gibt dort eine Marienwallfahrt mit langer Tradition. Jetzt ändert sich allerdings einiges, denn seit Jahrhunderten wird diese Wallfahrt von Franziskanern betreut. Zum Jahresende verlassen die jetzt aber Nevigis. Vor einem Jahr, da hat der Mariendom seinen 50. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass hat Monika Dittrich mit dem langjährigen Leiter der Wallfahrt gesprochen, Frank Krampf.
Als mein Vater das erste Mal diese Kirche gesehen hat, das war an einem grauen, regnerischen Novembertag. Und am Eingang der Kirche stand, wo es ja nun besonders dunkel ist, war seine erste Reaktion: Eine so hässliche Kirche habe ich noch nie gesehen.
Frank Krampf, Franziskaner, der im Neviger Wallfahrtsdom arbeitet.
Ach ja, es war schon ein besonderer Geist, der dahinter steckte und der uns damals imponierte. Das bin ich ja nicht der Einzige gewesen. Ne?
Der Kölner Architekt Gottfried Böhm, fast 100 Jahre alt. Einer der berühmtesten deutschen Architekten. Er hat den Mariendom von Nevigis entworfen und vor 50 Jahren fertiggestellt. Nevigis ist ein Bezirk von Velbert, einer Stadt im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen mit rund 80.000 Einwohnern. Nevigis ist berühmt, weil jedes Jahr tausende Pilger hierher kommen, um ein Marienbild zu verehren. Und weil Nevigis seit 50 Jahren diese Wallfahrtskirche hat. Man kann sie nur lieben oder hassen. Ignorieren kann man sie nicht.
Wir stehen jetzt hier auf dem Pilgerplatz vor dem Mariendom.
Frank Krampf ist Franziskaner. Er trägt den braunen Habit mit der hellen Gürtelkordel. Seit dem 17. Jahrhundert sind die Franziskaner in Nevigis. Sie betreuen die Wallfahrt und auch den Mariendom.
Wenn man sich das Gebäude anschaut, ist das für viele erstmal etwas verstörend. So viel Beton, so große Betonflächen, die zurzeit auch etwas schmutzig sind.
Wenn man die Kirche betritt, steht man in einem dunklen Vorraum mit niedriger Decke.
Das ist auch ein Teil der Architektur. Der Eingangsbereich ist so der dunkelste Ort in der Kirche und das Licht soll hinführen zum Altar, dass eben der Altar der lichtvollste Punkt ist.
Und dann faltet er sich plötzlich auf, dieser riesige Raum, bis hinauf in die Spitze des Betonzeltes.
Hier erst wird klar, der Pilgerweg draußen mit dem Muster der Pflastersteine führt bis zum Altar im Zentrum des Kirchenraums. Drumherum die Sitzreihen. Ein Forum soll das sein, eine Art Marktplatz, und so sieht es auch aus. Die Emporen an den Seiten mit ihren Balkonen wirken wie die Häuser an einem städtischen Platz.
Ursprünglich standen Straßenlaternen in der Kirche, die den Charakter des Marktplatzes betonten.
Weil das Licht aber nicht ausgereicht hat, wurden die Lampen verändert. Wir werden jetzt wieder daran arbeiten, die ursprüngliche Idee hinzubekommen. Also wirklich Straßenlaternen, eben die Idee vom Marktplatz. Das ist eben die Idee, das Angebot dieses Marktes ist Gott.
Eine Kirche wie ein Marktplatz. Ein Altar im Zentrum der Piazza, umfasst von Sitzreihen. Als diese Kirche am 22. Mai 1968 eingeweiht wurde, da war das ein radikal moderner Bau. Möglich geworden war eine solche Kirchenarchitektur erst durch tiefgreifende Veränderungen, die beim Zweiten Vatikanischen Konzil beschlossen worden waren.
Am Ende des Konzils 1965 standen wegweisende Beschlüsse etwa zur Ökumene und zur Religionsfreiheit. Zu den wichtigen Dokumenten gehört auch die sogenannte Konstitution über die heilige Liturgie. Es war eine grundlegende Reform der Gottesdienstfeier.
Bis dahin zelebrierten Priester die Messe üblicherweise auf Latein und mit dem Rücken zur Gemeinde, meist an einem Hochaltar, von oben herab. Von nun an galt es, die Messe in der jeweiligen Landessprache zu feiern und sich mehr den Gottesdienstbesuchern zuzuwenden. Es kam der Volksaltar, an dem sich die Gläubigen versammeln sollten. Die sakralen Räume sollten es ermöglichen, dass die Christen nicht mehr stumme Zuschauer sind, sondern tätig mitfeiern können, wie es in der Liturgiekonstitution heißt.
Diese Idee setzte sich dann auch in Nevigis durch, wo man schon länger darüber nachgedacht hatte, eine neue Wallfahrtskirche zu bauen.
Die Geschichte der Wallfahrt in Nevigis reicht zurück ins 17. Jahrhundert. 1676 berichtete der Franziskaner Antonius Schirley, Maria sei ihm erschienen.
So fing es an mit der Wallfahrt in Neviges. Und schon bald kamen die Pilger in Strömen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es bis zu 300.000 Pilger pro Jahr. Manchmal kamen bis zu 10.000 an einem einzigen Sonntag. Viel zu viele für die kleine Pfarrkirche.
Im Zuge des Zweiten Vatikanischen Konzils ließ sich dann Kardinal Frings als Erzbischof von Köln davon überzeugen, dass es gut ist, für Neviges eine neue Kirche zu bauen, die den neuen liturgischen Bedingungen entspricht und eben auch die Fülle der Pilgerzahlen aufgreift.
Der Kölner Erzbischof Kardinal Frings hatte selbst am Zweiten Vatikanischen Konzil in Rom teilgenommen. Er gehörte zu den Reformern in der katholischen Kirche. Die Ideen und Beschlüsse, die er vom Konzil mitgebracht hatte, wollte Frings in Neviges umgesetzt sehen.
Er hat gesagt, wenn wir das jetzt machen, dann muss es jetzt eine Kirche sein, die genau dieses radikal Neue unterstreicht.
Als Frings den Wettbewerb für die Wallfahrtskirche in Neviges ausschrieb, erreichte Gottfried Böhm zunächst nicht den ersten Platz. Doch der Erzbischof, der damals bereits fast blind war, begeisterte sich für das Architekturmodell, das Böhm eingereicht hatte und das er abtasten konnte. Und so gab es einen zweiten Wettbewerb, bei dem Böhm schließlich den Zuschlag bekam, den Mariendom zu bauen. Die Kirche sollte eines seiner bedeutendsten Bauwerke werden.
Gottfried Böhms Werk strahlt weltweit. Schon sein Vater Dominikus Böhm war ein herausragender Kirchenbaumeister. Und auch drei seiner vier Söhne arbeiten als Architekten.
Zu Gottfried Böhms wichtigsten Bauwerken gehören viele Kirchen. Zum Beispiel die Kölner Kapelle Madonna in den Trümmern. Aber auch Profanbauten wie das Beensberger Rathaus oder das Potsdamer Hans-Otto-Theater. 1986 wurde Gottfried Böhm als erster deutscher Architekt mit dem angesehenen Pritzker-Preis ausgezeichnet.
Ach ja, es war schon ein besonderer Geist, der dahinter steckte und der uns damals imponierte. Das bin ich ja nicht der Einzige gewesen. Ne? Ja, dass das Ganze menschlicher wurde, mit den Menschen verbunden und nicht etwas Abgehobenes sein sollte, sondern etwas ganz Gemeinsames.
Die katholische Kirche als Bauherrin sei bereit gewesen, radikal modern und avantgardistisch zu bauen.
Positiv habe ich es erlebt, dass sie das so mitgemacht haben. Ja, auch sonst im Zelebrieren und im Umgang mit den Gläubigen war das irgendwie anders auf einmal. Das war schon toll und angenehm. Vielleicht müsste das auch noch irgendwie jetzt noch toller werden können, aber ich weiß auch nicht, das stockt so. Das Verhältnis von Kirche zum Menschheit so.
Das Verhältnis der Kirche zur Menschheit stockt, meint Gottfried Böhm. Er ist der Architekt des Mariendoms in Neviges und er ist fast 100 Jahre alt inzwischen. Zum Interview getroffen hat ihn Monika Dietrich. Das waren die Informationen aus Religion und Gesellschaft für heute, zumindest für heute Vormittag. Denn heute Abend geht es weiter, wie jeden Mittwoch. Heute begegnen sich Sisyphos und Tizian und Albert Camus in der Sendung Sein Fels ist seine Sache. Heute um 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und falls Sie diese Sendung nachher verpassen sollten, dann können Sie die natürlich auch nachhören und nachlesen auf deutschlandfunk.de und auch in der kostenlosen Audiothek-App. Nach den Nachrichten folgt hier die Länderzeit. Michael Röhl diskutiert dann mit seinen Gästen über Verkehrslenkung in den Kommunen und die Frage, ist die City-Maut eine Lösung? Die Redaktion von Tag für Tag hatte Andreas Mein und im Studio verabschiedet sich Christian Röther. Schön, dass Sie dabei sind.